Was glauben wir? Was glaubst du? Eine Reihe zu dem Thema Echtglauben machen. Und eigentlich gibt es noch eine Folie, wo auch die Termine draufstehen. Mal sehen, ob die der Nora noch findet. Für die nächsten Wochen, wo diese Reihe aufgelistet ist. Genau, die hatte ich auch am Freitagabend geschickt. Ja, na gut, das hilft jetzt vielleicht nicht so weiter. Genau. Ich finde es nach wie vor wichtig, dass wir uns auch hier in der Gemeinde, sehr gut, genau, eine Predigtreihe echt glauben. Heute soll es um zwei Wege gehen. Und kann man vielleicht die 13, könnte die, ja doch, ist gut zu sehen. Am 13. der Heilige Geist, am 27. ein unter dem Gesetz leben, am 11. Gnade Teil 1 und im November nochmal Gnade Teil 2 und 3. Ihr merkt, der Schwerpunkt liegt ein bisschen auf Gnade, ne? Da ist ein bisschen mehr als Gesetz. Das ist auch nicht zufällig so. Genau, das soll immer an den Sonntagen, wo nichts außer der Reihe stattfindet, wie zum Beispiel Erntedank oder wenn ein Gastprediger kommt, ne, da kommen immer in der nächsten Zeit diese Themen dieser Reihe auf uns zu. Okay. Und ich habe mir gedacht, es ist gut, wenn wir uns hier in der Gemeinde ja auch nochmal darüber austauschen. Bei einer Predigt kann man sich ja nicht wirklich austauschen, ne? Ihr müsst mir jetzt zuhören, ne? Aber gut, wir sehen uns ja immer mal hier und da. Dass wir uns schon auch darüber Gedanken machen, was ich, was wir, was du glaubst. Denn ich weiß, es gibt eine Menge Zeug, was existiert, das wir ja auch, ne, vom Internet angefangen über irgendwelche Publikationen lesen, wo vielleicht, ne, der ein oder andere Gedanke drin ist, den wir vielleicht mit reinnehmen in unser Glaubensportfolio. Ne, das, was wir glauben. Und das ist ja ganz schnell, dass sich zwei Christen treffen und die gehören zur gleichen Gemeinde und dann eben feststellen, die glauben ja was, also nicht ganz anderes, aber schon, ne, in einigen Bereichen schon Unterschiedliches. Und deswegen finde ich es schon auch gut, sich nochmal daran zu erinnern, was glaube ich, gibt es etwas, wo es wichtig ist, sich festzumachen mit meinem Glauben? Und gibt es vielleicht Bereiche, wo man eher, ne, im Gespräch vielleicht ein bisschen offener sein kann? Genau, das ist so der Hintergrund. Und genau, die Steffi hat mich ja gerade noch gefragt, hast du noch die Korsika-Bräune? Ja, wir waren ja auf Korsika, diese wunderschöne Insel im Mittelmeer. Und ja, ich sag mal, früher sind wir in dieser Affenhitze sind wir auf die hohen Berge gegangen und wir fragen uns, waren wir das oder waren das andere? Also heute, ne, kann ich mir das gar nicht mehr so richtig gut vorstellen, bei 38 Grad so auf die großen, ja, so, also 1400 Meter hohen Berge, also, ne, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig, aber, ne, hat schon was. Und wir haben so einen kleinen Berg, da ist oben eine Madonna, ne, weil die Madonna ist so die Schutzpatronin von den Korsen, die haben sich die Madonna gewählt, also die Maria. Und da laufen wir, das ist so ein kleiner machbarer Berg, den wir immer noch ganz gut schaffen. Und haben wir auch in diesem Jahr gemacht. Und dann, da geht man erstmal so gefühlt 5 Kilometer, wirklich so eine asphaltierte Strecke, aber so, ne? Also wirklich, ne? Okay, na gut, so. Aber gefühlt so. Vielleicht war es nur so, keine Ahnung. Aber also wir hatten nicht nur 38 Grad, wir hatten auch, in Deutschland waren nur 36% Luftfeuchte und wir hatten 66. Hallo, alle, die hier nochmal rumstöhnen im Sommer, ne, kommt mal mit nach Korsika, da wisst ihr, was Phase ist. Also so. Und ich weiß noch, irgendwann hört der Asphalt auf, dann geht es sozusagen in die Matscha, nennen die das da, ins Gestrüpp. Und da war ein Weg, Also da war eine Stelle, waren zwei Wege. Rechts, das war so Weg kann man es eigentlich nicht nennen. Das ist eigentlich, es war sicherlich früher mal ein Weg, aber in jedem Jahr fließt da immer, wahrscheinlich im Winter, im Herbst, fließt da Wasser runter vom Berg. Und das ist so ausgehöhlt, dieser Weg, da ist ein Rohr verlegt. Also das Rohr sieht man dann, es ist freigespült, ne? Ursprünglich war das mal wahrscheinlich verdeckt. Also man muss dann immer so sozusagen überlegen, auf dem Rohr ein bisschen balancieren und dann wieder ein Stück nach links und wieder, ne? Also es ist nicht so leicht, aber ich habe mich erinnert, das ist eigentlich der richtige Weg. Und links war so ein schöner Spazierweg durch den Wald. Nicht so steil, also eher so, ne? Schön schattig. Und das war also es gab mehrere Gründe, diesen anderen Weg zu wählen. Aber im Kopf war natürlich, das ist der richtige Weg. Der wäre auch irgendwann angekommen, hätte halt nur einen größeren Bogen laufen müssen. Ne? Und das war eine gute Überlegung wert, an der Stelle zu entscheiden, welchen Weg wähle ich denn? Wenn das Ziel klar ist, das Ziel war diese Madonna, ne, auf dem Berg oben, jetzt haben sie so eine kleine Kirche hingebaut, so eine Statue, das Ziel war für beide Wege das gleiche. Und trotzdem war es eine Entscheidung wert, welchen Weg wähle ich? Den schwereren oder den vielleicht erstmal angenehmeren, aber natürlich, keine Ahnung, ein bisschen weiter ist er halt. Genau. Fragt mich am Ende nochmal, welchen wir gewählt haben. Paulus. Genau. Mal sehen, was die nächste Folie. Genau. Genau. Paulus betont in seinem zweiten Brief, ich verwechsel die beiden immer. Petrus, es muss Petrus heißen. Petrus, also ich fange nochmal an. Petrus betont in seinem zweiten Brief, nämlich im ersten Kapitel, wie wichtig die Erinnerung an Grundlagen ist, an Grundlagen des christlichen Glaubens. Und wenn der Petrus das betont, dann glaube ich, dann macht das Sinn, sich daran zu erinnern, an die Grundlagen des christlichen Glaubens. Er sagt nämlich, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gefestigt seid. Und da habe ich gedacht, ja, das macht Sinn. Ne? Wenn der Petrus diese Erkenntnis hat, dann möchte ich uns auch gern ein bisschen daran erinnern, obwohl ihr die Sachen alle wisst. Und wenn ihr der Meinung seid, ach nee, komm nicht zum 50. Mal, ne? Also gibt's Kaffee heute? Stand auf, ne? Also dann geht ruhig schon mal runter, ne? Aber dann frage ich das ab unten. Komm ich, ne? Am besten setzt ihr euch ganz nach hinten und ich komme dann an den Tisch und frage euch alles ab. Und deswegen soll es in den nächsten Wochen auch um diese Glaubenskerne gehen, um diese Grundlagen. Wir werden über Grundlagen unterhalten, soweit wie das innerhalb einer Predigt möglich ist, von denen ich denke, dass wir sie kennen. Ja, das ist so mal die Gefahr, wenn irgendwas kommt, wo du denkst, kenne ich, kann ich abschalten, ne, kann ich. Ja, Handy rausholen kommt jetzt nicht so gut, dafür sind wir heute zu wenige, aber ne, die Gedanken gehen dann immer ganz schnell spazieren, ne, wenn kenne ich, brauche ich nicht mehr. Aber das Ziel ist, dass wir daran gefestigt sind und erkennen, dass diese Grundlagen trotzdem gut für uns sind. Und so wie das Abendmahl. Ich glaube, alle, die wir heute hier sind, alle wussten wir, was das Abendmahl bedeutet. Aber ich habe es trotzdem am Anfang nochmal gesagt. Und es ist keiner rausgegangen, habe ich nicht gesehen. Es ist sogar noch einer, Boateng ist sogar noch dazugekommen, ne? Hat sogar den gegenteiligen Effekt gehabt. Also das machen wir dann manchmal. Ne? Das macht auch manchmal Sinn, dass wir Dinge sagen, die wir eigentlich wissen. Ne? Und trotzdem ist es gut, sich daran zu erinnern. Wir alle, genau, stehen eben in dieser Herausforderung. Was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Beziehungsweise Christ zu werden. Kein Mensch ist von Natur aus Christ. Auch wenn das vielleicht, ich weiß nicht, ob das auf der Straße jemand so, ne, wo wir auf diesem Bürgermarkt waren, hätte es sein können, ne, dass Leute sagen, du bist Moslem, ich bin Christ. Ne, so, weshalb bist du Christ? ja, ich bin katholisch. Ne? Das. Aber kein Mensch ist von Natur aus Christ. Wir alle sind Geschöpfe Gottes. Ne? Auch wenn es letztendlich im besten Fall zwei Menschen waren, die an unserer Herstellung beteiligt waren, sind wir trotzdem Geschöpfe Gottes. Aber wir sind von Natur aus keine Kinder Gottes. Und da erinnere ich mich tatsächlich, ne, irgendwo, ich meine, auf dem Bürgermarkt hätte ich mit jemandem geredet, der meinte das so, ne, wir sind doch alle Kinder Gottes. Nein. Die Frage ist, wie wird man ein Kind Gottes? Wie wird man einer, der Jesus nachfolgt, ein Jünger, ein Schüler von Jesus? Um diese Frage, um diese leichte Einstiegsfrage zu beantworten, müssen wir uns erinnern, was Gottes Plan war. Gott wird Mensch. Wir haben das gerade auch beim Abendmahl gehört. Jesus von Nazareth ist Gott als Mensch, Gott in der Gestalt eines Menschen auf diese Welt gekommen. Und dieser Mensch lebte selbst ohne das, was wir nicht schaffen, ohne Sünde. Und er stirbt auch noch für andere an einem Kreuz, lässt sein Leben stellvertretend für alle Menschen, die das glauben können, die das annehmen. Er nimmt eine Strafe, die Gott vorgesehen hat, für Schuld und Sünde, auf sich, freiwillig. Er stirbt, bezahlt durch seinen Tod die Schuld von anderen, nachdem er genug gelitten hat und wieder lebendig wird, aufersteht. Dieser Jesus, der predigt ja vor seinem Tod am Kreuz etwas Wichtiges, nämlich eine gute Nachricht. Dieser Jesus predigt vor seinem Tod am Kreuz das Evangelium. Wir lesen, Jesus zog umher in den Städten und Dörfern und lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches Gottes in Matthäus 9. Nachdem Johannes der Täufer getötet worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, zum Beispiel Markus 1. Und dieses Evangelium, die gute Nachricht von der Erlösungsabsicht Gottes, dieses Evangelium ist in der Bibel nicht, wie man leicht meinen könnte, die frohe Botschaft von der Liebe Gottes, das ist nämlich das, was wir öfters sagen, was eigentlich auch nicht jetzt ganz falsch ist, sondern an den Stellen, wo Jesus davon redet, geht es um das Evangelium des Reiches Gottes. Wir übersetzen das nur, wir brechen das nur mal gern für uns runter, weil wir, gerade wenn wir mit Menschen reden, die von all dem nichts wissen, Reich Gottes, das ist ein bisschen, aber die Liebe Gottes, ne, das ist schon eher greifbar und besser vorstellbar. Dieses Wort Euangelion im Griechischen, Euangelion, klingt schon ein bisschen nach Evangelium, ne, ist es auch, ist ein Begriff, der zur Zeit Jesu für Nachrichten aus dem Kaiserhaus reserviert war. Und ich weiß nicht, ob alle Nachrichten aus dem Kaiserreich für das Römische Reich wirklich gute Nachrichten waren. Ne, ich könnte mir vorstellen, trotzdem war dieser Begriff dafür erstmal vorgesehen. Und es ist auch ein politischer Begriff. Wenn Jesus deshalb formuliert, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium, dann spricht er davon, dass Gott inmitten einer von der Gegenseite, vom Teufel beherrschten Welt, sein Reich aufrichtet, seinen König einsetzt und Menschen einlädt, zu ihm umzukehren, sich ihm anzuschließen. Durch Kreuz und Auferstehung hat Gott seinen König eingesetzt. Ich denke, das haben wir alle schon oft gehört und das klingt alles so neutestamentlich. Und trotzdem ist das eine Tatsache, eine Wahrheit, dass Gott seinen König eingesetzt hat, die auch schon im Alten Testament bekannt sein hätte können. Kommt gleich. Ein Blick in den Psalm 2. Der Psalm 1 ist immer schön bekannt, wohl dem, der nicht wandelt. Aber der Psalm 2 kennt sonst keiner. Aber da geht es darum, dass Gott einen König einsetzt. Ich würde mich gern eigentlich mal mit jemandem darüber unterhalten, der mit einem Menschen jüdischen Glaubens, für uns schreit dieser Psalm ja nach Jesus, huldigt seinem Sohn. Also es ist für mich, wär interessant, mit jemandem darüber zu reden, was der darüber denkt. Genau. Genau genommen haben wir ja gesagt, Markus 1 und an den anderen Stellen, wo von dem Evangelium die Rede ist, ist ja eigentlich nicht von der Liebe Gottes die Rede, obwohl wir das da gern hineininterpretieren und das auch nicht ganz falsch ist, sondern vom Reich Gottes. Und die Sache mit dem Reich, ja, ist so eine Sache. Es gibt zwei Reiche. Seit Ostern gibt es eben nicht nur das Reich der Finsternis, sondern auch das Reich Gottes. Das eine Reich, das erste, auf der einen Seite ist eben das Reich der Finsternis. Es besteht seit dem Sündenfall, seitdem die ersten Menschen versagt haben. Im Reich der Finsternis reagiert das Böse, der Teufel mit den Engeln, die sich dazu entschieden haben, nicht Gott weiter dienen zu wollen. Das Reich der Finsternis steht für eine Kultur des Todes. Und es gibt auf unserer Erde jede Menge Beispiele, wo diese Kultur des Todes zelebriert wird. Also das hat ein bisschen abgenommen wieder, aber es gab mal so eine Zeit, wo Totenköpfe überall drauf waren. Ne? Auf Federmäppchen von den Erstklässlern. Ne? Glücklicherweise haben die wahrscheinlich jetzt mittlerweile andere Sachen drauf. Ne, bis Kleidung und so weiter. Also der Tod wird zelebriert als etwas Erstrebenswertes, als etwas, was Menschen mit rumtragen, wo sie stolz drauf sind, wo sie sich zumindest von dem Äußerlichen artikulieren, ne, wo sie sagen, das ist es, ne, das ist ein bisschen spannend, das ist ein bisschen Thrill, ein bisschen Nervenkitzel, ne, wenn sich jemand so ein Tattoo stechen lässt, einen Totenkopf. Also ne, das sehe ich eigentlich ganz, ganz oft. Der Tod mit all seinen Facetten, obwohl die keiner haben will. Krankheit, Krieg, Streit, Sucht, Umweltzerstörung, Gottlosigkeit, Abtreibung und was sonst das Leben zerstört. Alles, was in Verbindung mit dem Tod steht. Alle diese Sachen will letztendlich doch kein Mensch haben, aber in diesem Reich des Finsternisses werden diese Sachen zelebriert. Werden diese Sachen, wird dem Tod hofiert. Und das, was kein Humanist wahrhaben will, was auch so ein bisschen als Lehre immer, merke ich so, zu Christen in Gemeinden reinschwappt, der Mensch wird in das Reich der Finsternis hineingeboren. Das kann man sich auch schwer vorstellen, so ein kleines, unschuldiges Baby, was hat denn das mit dem Reich der Finsternis zu tun? Da ist doch erstmal alles gut, alles, ne? So ein kleines, schutzbedürftiges Würmlein. Aber der Mensch wird in das Reich der Finsternis hineingeboren, der Mensch ist von Natur aus erstmal auf der anderen Seite, so wie ein Feind von Gott. Das will heute, das ist, ne? Also da müsst ihr euch mal mit jemandem drüber unterhalten, der kein Christ ist, da ist das Gespräch schwupp zu Ende. Wer im Reich des Finsternis, der Finsternis lebt und stirbt, kommt in eine ewige Verdammnis. Auch so eine Sache, die kann man das heute noch so sagen? Kann man das wirklich noch aufrechterhalten? Ja, ich glaube, man kann es. Auch wenn es schwer auszuhalten ist, weil es so fast ein bisschen so eine Sonderlehre ist. So über Gott und Gottes Liebe zu reden, ist ganz einfach. Ja, nicht immer in jeder Situation, aber über Hölle, Tod und Teufel zu reden, ist nochmal eine andere Hausnummer. Auf der anderen Seite steht das Reich Gottes. Im Reich Gottes regiert Jesus. Er ist der König. Wie wir das, glaube ich, auch aus diesem Psalm 2 heraus lesen. Er ist der Anführer. Das Reich Gottes steht für eine Kultur des Lebens. Jesus hat den Tod besiegt und will diesen Sieg durch seine Nachfolger, durch uns, in diese Welt 2026 hineintragen. Er möchte uns dafür gebrauchen. Im Reich Gottes leben die Jünger von Jesus. Wir haben Frieden mit Gott. Wer im Reich Gottes lebt und stirbt, der hat das ewige Leben. Der kann darauf vertrauen, dass es nach dem Tod weitergeht mit Gott. Das sind also diese beiden Reiche, die existieren. Die existieren auf unserer sichtbaren Welt. Beide. Und jeder Mensch gehört zu einem der beiden Reiche. In das Reich der Finsternis wird man hineingeboren und es bleibt die Frage, wie kommt man in das andere Reich, in das Reich Gottes? Erstmal die schlechte Nachricht. Wenn man Menschen fragt, Angelika, ich habe zwei Nachrichten für dich, eine gute und eine schlechte. Welche möchtest du zuerst hören? Was? Aber 90% sagen die schlechte, weil dann, ne, dann okay, Ausnahme, bestätigt die Regel, sehr gut. Ne, erstmal die schlechte, dann kann ich die verarbeiten, dann kommt ja noch was Gutes. Ne? Also 90% wollen zuerst die schlechte. Aber deshalb auch jetzt erstmal die schlechte Nachricht. Es ist gar nicht so leicht, von dem Reich der Finsternis in das Reich Gottes zu kommen. Es ist gar nicht so leicht, gerettet zu werden. Jesus sagt in Lukas 13, es sprach nämlich ihn jemand an, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Und Jesus antwortete ihm, ringt danach, durch diese enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineingehen, suchen und werden es nicht können. Sie werden versuchen, hineinzugehen, werden es aber nicht schaffen. Vielleicht, weil diese Pforte zu eng ist für sie. Jesus spricht davon, dass der Eingang in dieses Reich Gottes wie eine enge Pforte ist, ein sehr enger Durchgang. Habt ihr irgendwo mal so einen Eingang erlebt, irgendwo gesehen, wo man fast nicht reingepasst hat? Ja, bestimmt. Man muss darum ringen, das heißt sich anstrengen, also es gibt so alte Häuser, wo mit so einem ganz kleinen Eingang, wie zum Keller, wo man sich so richtig tief runterbücken müsste. Man muss sich anstrengen, um hineinzukommen. Und viele werden sich auf den Weg machen, aber sie werden es nicht schaffen. Sie werden vielleicht nicht die Mühe auf sich nehmen, sich klein zu machen, zu bücken. Es gibt ja im Sauerland gibt es ja so Höhlen, ne? Ich glaube, die Kluterhöhle ist so eine von den Höhlen, wo man so richtig durchrobben muss, ein bisschen durch den Matsch. Also wenn ihr mal eine echte Herausforderung braucht, Sauerland Kluterhöhle, ne? Und zieht euch was Altes an, könnt ihr danach wegschmeißen. Es gibt zwar, glaube ich, so Schutzkleidung, aber glaube ich, reicht vielleicht nicht. Hier in Lukas 13 und auch am Ende der Bergpredigt spricht Jesus von vielen Menschen, die ihr Leben lang dachten, Jünger Jesu zu sein, zum Reich Gottes zu gehören, aber sie haben diesen Schritt noch nicht wirklich getan, diese Mühe auf sich genommen, sich klein gemacht, den richtigen Weg zu wählen, obwohl es vielleicht von außen oder auch für sie so scheint. Und sie dann aber feststellen, oh, sie haben sich geirrt. Es wird in der Ewigkeit viele Menschen geben, die verloren gehen werden und sich dann die Frage stellen müssen, warum sie doch nicht auf Jesus gehört haben oder vielleicht doch schon auf Jesus gehört haben, aber das nicht angewendet haben. Du kannst 52 Predigten im Jahr hören, aber wenn du nichts anwendest von dem, ist es offen. Es gibt einen Grund, warum Paulus die Christen in Korinth auffordert, also jetzt wirklich Paulus, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Das ist eine Aufgabe für uns, nicht nur für die Korinther. Untersucht euch in 2. Korinther 13. Es gibt einen Grund, warum der Hebräerbrief uns dazu auffordert. Seht zu, Geschwister, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. Im Abfall vom lebendigen Wort, Gott, in Hebräer 3. Man kann sich im Hinblick auf den eigenen geistlichen Stand täuschen. Und es ist schon eine Aufgabe, eine Herausforderung, sich selber mal zu fragen, wo stehe ich denn geistlich? Man kann denken, man sei ein Jünger Jesu, weil man sonntags vielleicht in einen Gottesdienst einer freikirchlichen Gemeinde geht und sich denkt, ja, dann ist ja alles gut. Die anderen sind ja nur in der katholischen Kirche, da wird ja eh alles falsch gemacht, aber wir sind ja da, wo das Wort verkündigt wird, da, wo alles richtig gemacht wird. Ne? Check. Ich will natürlich keinem Angst machen, sondern uns nur daran erinnern, dass es diese Aufgabe gibt, diese Bestandsaufnahme, diese eigene Prüfung. Bin ich wirklich in das Reich Gottes hineingegangen? Habe ich meinen Platz da gefunden? Bin ich angekommen? Und da möchte ich nochmals zurück zu diesem Bild. Die Sonja hat das einmal gezeigt, als sie hier Moderation hatte. Ihr kennt sicherlich alle so von früher diese Bilder, die enge Pforte und die weite Pforte, wo ein Bild ist, wo so, das sind von Anfang an zwei Wege, ne, und am Anfang, am Eingangsportal sehen beide noch relativ ähnlich aus, dass das eine schmal ist und das andere breit, aber man sieht das so von oben und man sieht, ne, das eine führt in eine ganz schwarze, verdorbene Gegend und das andere führt so ins Licht. Und bei diesem von der KI generierten Bild finde ich das eigentlich noch ein bisschen lebensnah für uns. Hier gibt es ja eine Menge Wege, ne? Und auf dem Bild kann man links so ein bisschen sehen, da wird es so ein bisschen düster, da ist so ein bisschen Industrie, ne? Also das kann man, na, nee, das, ja, also so richtig gut kann man es nicht sehen, aber ne? Doch ein bisschen. Ne? Also links sind die Sachen, die nicht so gut sind und rechts und in der Mitte ist die strahlende Sonne und rechts ist zumindest so ein Bergsee, hat auch was. Und ich finde das eigentlich noch besser, weil es zeigt, dass wir in unserem Leben, auch in der Nachfolge von Jesus, da müssten eigentlich so viele, viele kleine Parkbänke sein, wo wir uns immer mal hinsetzen und uns prüfen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Auch wenn der vielleicht hier in der Mitte, ne, das ist so erstmal der breiteste Weg. Und da, wo viele lang gehen, da muss es irgendwo hingehen. Also da viele können sich ja nicht irren. Aber um sich wirklich immer mal zu prüfen und zu fragen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Oder muss ich vielleicht eine Kurskorrektur machen? Kurskorrekturen sind nicht immer leicht, sind nicht richtig gut. Artin, kannst du dich noch erinnern, wo wir letzten Sommer zusammen bei der Kanutour in dem Boot saßen? Ja, ich weiß, du kannst dich noch erinnern. Ne? Wo war denn, oh, das Mikrofon, wo war denn der Platz, der beste Platz, vorn oder hinten? Was? Hinten. weil man hinten was machen konnte? Genau, hinten konnte man lenken, war kein Lenkrad drin, aber ne, man konnte es, vorn musste einfach nur stur paddeln, ne, die ganze Zeit, stumpf und stur eine Stunde durchpaddeln. Hinten konnte man immer mal sagen, ach, jetzt soll es ein bisschen nach links gehen. Ne. Also Kurskorrekturen sind manchmal herausfordernd, das ist nicht immer so leicht. Ne. Wir denken ja alle, wir sind auf dem richtigen Weg und manchmal ist es aber gut, Anzeichen zu erkennen, ein Weg weiter rechts würde mich doch vielleicht dem Ziel der Ewigkeit näher bringen. Weil wir auch manchmal ungünstige Voraussetzungen haben, dieses Ziel zu erreichen. Wisst ihr, warum es für Deutsche oder für viele Mitteleuropäer schwieriger ist, dieses Ziel zu erreichen? Genau, das, ne? Uns geht es immer noch zu gut. Also, ne, wer weiß, wie lange noch, aber genau, viele Nationen, so auch ne, viele in Europa und in anderen Teilen der Erde, wo es noch ganz gut läuft, haben etwas schlechtere Voraussetzungen dafür. Wenn wir sind nämlich reich, natürlich nicht alle und auch nicht gleich, aber im Vergleich zu den meisten Menschen auf dieser Welt schon. Und wir leben in einer Zeit, in der Jesus Anspruch auf Nachfolge mit Selbstverleugnung verknüpft. Jesus fordert heraus, auch in diesen materiellen Dingen zu schauen, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Wir kennen alle die bekannte Geschichte, kommt dieser Junge, der Jüngling, der reiche Jüngling zu Jesus und zählt alles auf, was er alles richtig gemacht hat, wo er richtig gut unterwegs ist, welche Gesetze er eingehalten hat und fragt, fehlt da noch was oder reicht das? Und Jesus antwortete ihm, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und dann folge mir nach. Er ist bereit, Gutes zu tun, er ist bereit, religiös und auch großzügig zu sein, aber er ist nicht bereit, sein eigentliches Problem anzugehen, nämlich sein Herz hängt letztendlich am Materiellen, am Geld. Und deshalb, als Jesus ihn auffordert, sein Geld wegzugeben und ihm nachzufolgen, ist er nicht wirklich bereit und er geht traurig, beschämt weg. Und es gibt noch ein paar mehr Stellen, wo Jesus diese oder ähnliche Schwierigkeiten aufzeigt. Und er sagt, es ist schwer für einen Reichen in den Himmel zu kommen, schwerer. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Lasst uns darauf achten, dass wir anderen Menschen, auch den eigenen Kindern oder Enkeln, nie vermitteln, es ist wichtig, Wohlstand aufzuhäufen. Wenn es darum geht, in dieses Reich Gottes zu kommen, dann sind die Armen erstmal per se besser dran als die Reichen. In Jakobus 2 heißt es, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben seines Reiches, dass er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Ja, das hat er. Wer in dieses Reich Gottes will, wer ein Jünger Jesu werden will, der muss sich diesem Anspruch von Jesus stellen, auch in materieller Hinsicht. Und da haben wir es alle gar nicht so leicht, weil wir in diesem Land leben und weil wir mit Menschen leben, weil wir alle Nachbarn haben und weil wir sehen, wo die anderen wohnen und was die für Autos fahren, was die für Jobs haben. Und wir sehen es jeden Tag. Und wir wissen, wir sollen nicht vergleichen, wir wollen nicht vergleichen, aber irgendwie können wir auch nicht das ausblenden. Deshalb definiert Jesus die Bedingung an die Jüngerschaft von ihm sehr, sehr klar, glasklar. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, allem, was er hat, mein Jünger sein, in Lukas 14. Das sind keine harmlosen, leichten Dinge, die Jesus da fordert. Das sind immer nur so einzelne Verse und in so einem ganzen Abschnitt der Bibel, dann tun die gar nicht so weh. Aber wenn man die mal so einzeln betrachtet und mal so aufreiht, merkt man, das ist doch ein ganz schöner Anspruch, den Jesus da an die hat, die ihm nachfolgen wollen. Das klingt schwierig, ist es auch. Wir sind reich und leben in einer Zeit, die Selbstverwirklichung und auch Genuss um jeden Preis zum höchsten Prinzip erhoben hat. Brauchst nur Werbung angucken. Also jetzt nicht die Werbung um 17, 18 Uhr, da werden nur Medikamente gezeigt. Aber ein bisschen später dann. Wie schräg hört sich das an in unserer heutigen Zeit, wenn Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das klingt vielleicht komisch, ist es aber nicht. Wer das Kreuz von Jesus auf sich nimmt, der ist jemand, der mit seinem Leben und seinen eigentlichen menschlichen Bedürfnissen, ich sag mal nicht abgeschlossen hat, sondern die eingeordnet hat, die untergeordnet hat, die auch unter sein Kreuz gelegt hat, als nicht so wichtig ansieht. Keiner von uns kann sich frei machen davon und sagen, mir ist alles egal, alles Materielle, alles Weltliche. Nein, wir leben in dieser Welt und wir haben jeden Tag alle die gleichen Herausforderungen, damit umzugehen und das einzuordnen. Und es wäre schon gut und wichtig, wenn wir das Kreuz von Jesus auf uns nehmen und alle diese materiellen, weltlichen Dinge wenigstens einordnen, unterordnen könnten. Aber dazu brauchen wir ihn. Dazu brauchen wir seine Hilfe, weil wir eben Menschen sind. Und weil wir uns immer wieder mal auch auf diesem Bild so einen kleinen Linksschlenker erlauben. Ne, da ist gerade was Interessantes und dann gehe ich mal irgendwo von diesem Weg ein Stück in diese falsche Richtung. Da bin ich noch nicht in der Hölle, da bin ich noch nicht verloren, aber dann bin ich in der falschen Richtung unterwegs. Und dann braucht es jemanden, der uns von Gott bis zu Mitchristen einhakt und uns wieder in die richtige Richtung bringt. Zum Abschluss noch drei Dinge, die nicht funktionieren dabei, von dem falschen Reich, der Finsternis, immer wieder in das richtige Reich Gottes zu gelangen. Drei Sachen, die nicht funktionieren, könnte ich mir eigentlich schenken, ne? Aber okay, ganz kurz, drei Sachen. Der Johannes formuliert es in seinem Evangelium im ersten Kapitel. Er nennt drei Dinge, die nicht reichen. Niemand kommt ins Reich Gottes, weil er sich anstrengt. Es ist gut und richtig, sich anzustrengen, wenn wir uns einbringen mit unseren Gaben, mit Geld. Aber das ist nicht der Grund, das ist nicht die Legitimation, um in das Reich Gottes zu kommen. Du kannst dir das nicht erkaufen. Die größte Spende ist gut, aber das ist kein Eintrittsticket. Niemand kommt ins Reich Gottes, weil er die richtigen Leute kennt. Ich habe das immer mal in Freikirchen erlebt, oder mir hat mal einer gesagt, wie ist dein Name? Steffen Höhme. Höhme? Nee, das ist kein baptistischer Name. Nein, ist es auch nicht. Ich bin der erste Gläubige in meiner Familie. Leider sind meine Eltern nicht gläubig gewesen. Das ist kein baptistischer Name. Es gibt so baptistische Namen, ne, wo schon der Urgroßvater und der Großvater, waren im Baptismus immer schon unterwegs, die haben alle gekannt. Aber das ist nett, aber das ist völlig egal für den Übergang in das Reich Gottes. Gott wird uns nicht nach unseren Nachnamen fragen, bin ich mir sicher. Ich meine, kennt er ja. Und das Dritte, niemand kommt ins Reich Gottes, weil er den richtigen Stallgeruch hat. Deine ganze Familie, deine ganze Verwandtschaft kann Christ sein. Das reicht. Es ist die Frage, bist du es? Bist du in dem Reich Gottes? Und nicht die anderen. Jetzt habe ich drei Sachen genannt, die nicht helfen, die nicht wirklich reichen. Dann will ich zum Abschluss noch drei Sachen nennen. Kommt jetzt keine Riesenüberraschung, aber drei Sachen, die gut und wichtig sind von diesem Übergang, bei dem Übergang vom Reich der Finsternis ins Reich Gottes. Kommt. Welche drei Sachen sind wichtig? Könnten wichtig sein. Ja. Hingabe, ja. Genau. Nicht so einfach auf der leichten Schulter, ne? So. Also es sind letztendlich drei Dinge, die das unterstützen. Ne? Das erste, Buße. Ja, so ein Wort, was auch kaum noch verstanden wird. Also das einzige, der Bußgeldkatalog in Flensburg, ne? Buße und was daraus direkt, im direkten, im besten Fall folgt, eine Umkehr. Erst bin ich in diesen Weg gegangen und dann merke ich, da ist das Licht, da muss ich hin. Beschreibt den radikalen Bruch mit dem, was vorher war. Nicht jeder von uns war vorher voll gedröhnt mit Drogen und mit Prostituierten und mit Bestechungsgeldern. Nicht jeder war so unterwegs, das ist ja gerade die Herausforderung, wenn du in einem christlichen Kontext, in einem bürgerlichen Kontext aufwächst, dann denkst du ja, na, so schlimm war es doch gar nicht. Und trotzdem ist diese Sache mit der Umkehr wichtig. Ohne Gott, ohne Hingabe, hin zu einem Leben mit Gott, mit Hingabe. Aus was macht mir Spaß, wird ein was ist nützlich für das Reich Gottes. Buße heißt, mein Lebensfokus ändert sich. Eine 180-Grad-Wendung weg von den Werten des alten Lebens. Nicht alles ist falsch und schlecht. Und trotzdem geht es darum, eine Neuorientierung einzuschlagen und zu behalten. Glaube, das Kernstück des Ganzen. Genau genommen der Glaube an Gott. Glaube, wissen wir, heißt Vertrauen. Wer glaubt, vertraut nicht mehr auf sich selbst, im besten Fall, obwohl wir es immer erstmal selbst versuchen und dann irgendwann merken, oh, ich schaff's doch nicht. Dann kommt doch noch das im besten Fall das Gebet, das Vertrauen auf Gott. Vertraut darauf, dass er uns retten will. Vertraut darauf, dass das stimmt, dass Jesus alles getan hat dafür. Vertraut darauf, dass es einen Ausweg gibt und Versöhnung und ewiges Leben für alle bereitstehen, die das glauben können. Und das dritte, Taufe. Die Taufe als ein Öffentlichmachen, ein Bekennen von Umkehr, Buße und von Glauben. Nicht losgelöst. Nicht die Berührung mit Wasser allein ist es. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass es Situationen gibt, wo gar kein Wasser da ist, wo man auch ohne Wasser taufen kann. Fällt mir gerade so ein. Aber da will ich jetzt nicht, können wir vielleicht hinterher kurz drüber reden, wie das gehen soll. Genau. Und als allerletztes noch ein vierter Punkt. Den habe ich nicht aufgeschrieben. Aus einem Grund. Der vierte und letzte und wichtigste Punkt auf dem Weg vom Reich des Finstern in das Reich Gottes ist der Heilige Geist. Ich bin erst in dem Reich Gottes wirklich angekommen, wenn ich sicher bin, dass der Heilige Geist in mir lebt. Das ist ja so ein Statement, eine Lehre, das haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. In dem Moment, wo sich ein Mensch bekehrt, entscheidet für Jesus, dann kommt der Heilige Geist in ihn. So. Und trotzdem ist es gut, immer mal sich zu fragen, ist der Heilige Geist noch in mir? Oder ist er vielleicht verkümmert? Wir alle kennen Zimmerpflanzen, die lange, lange nicht gegossen werden, die sind immer noch da. Also ganz klein und braun. Aber als schöne Zimmerpflanze, wären sie noch da. Ist der Heilige Geist noch in dir? Er ist das Siegel Gottes für die Echtheit meines Ankommens im Reich Gottes. Paulus fragt in der Apostelgeschichte 19, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und das frage ich uns zum Schluss. Und die Antwort darauf ist nicht, ich kann in Zungen reden. Das, glaube ich, ist nicht die Antwort als Erkennungsmerkmal. Hast du den Heiligen Geist empfangen, nachdem du gläubig geworden bist? Hat Gott auf deine Umkehr, deinen Glauben und deine Taufe reagiert? Und wenn du jetzt denkst, das weiß ich vielleicht gar nicht so genau, dann komm nächsten Sonntag wieder. Dann geht es nämlich um diesen Heiligen Geist. Amen.